Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Geburtskanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das tatsächlich zahlreiche Mütter betrifft und oft erstmal total verunsichert, der sogenannte Schwangerschaftsdiabetes. Darüber spreche ich heute mit zwei erfahrenen Expertinnen, die bei mir im Studio zu Gast sind. Unsere leitende Oberärztin aus unserer Geburtshilfe, Dr. Christine Moorfeld. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag und hallo.
Und unsere Diabetesberaterin, Benita Maria Neubauer. Schön, dass auch du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank.
Ja, zum Anfang erstmal, was ist denn Schwangerschaftsdiabetes überhaupt? Also jeder hat vielleicht schon mal Diabetes Typ 1 oder 2 gehört. Hat das irgendwas damit zu tun?
Schwangerschaftsdiabetes ist ein Diabetes, der speziell in der Schwangerschaft auftritt, in der Regel in der zweiten Schwangerschaftshälfte. Und das ist bedingt durch die Hormone, die in der Plazenta für das Baby so produziert werden, dass diese Hormone Insulin in seiner Wirkung unterdrücken und die Blutzuckerwerte steigen, deswegen bleiben im Blutkreislauf und durch die steigenden Werte fällt eben dieser Schwangerschaftsdiabetes auf durch eine bestimmte Untersuchung, die sie zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche bekommen, also die Frauen.
Das heißt, das Insulin wird noch von der Bauchspeicheldrüse produziert oder es wird gar nicht erst produziert?
Also
doch, aber es schafft nicht seine Wirkung zu entfalten sozusagen?
Es gibt zwei. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass die Insulinresistenz da ist. Das heißt, das ist eine Unempfindlichkeit an den Zellen auf das Insulin zu reagieren. Insulin schließt Zucker an den Zellen auf, dass die Frauen Energie in der Muskulatur zum Beispiel bekommen. Oder aber es wird nicht ausreichend Insulin produziert aus der Bauchspeicheldrüse. Es gibt zwei Möglichkeiten.
Du hast gerade gesagt, dass das erst in der zweiten Hälfte auftritt, ab der 20. Woche. Das heißt, vorher würde man es auch gar nicht testen, weil man gar nicht glaubt, dass es auftreten kann, oder?
Naja, also wir testen schon bei Risikofrauen, ne, wo wir denken, oh, da könnte was im Hinterstübchen sein. Da gibt es einen Kriterienkatalog, den die Frauenärzte oder Niedergelassen dann testen können. Wir testen allerdings in der Frühschwangerschaft anders als in der Woche 24 bis 28 Wochen. Also man kann einmal einen Gelegenheitsblutzucker in den Frühschwangerschaften machen oder ein HbA1c, das ist sozusagen Langzeit. Wert über die Blutzuckerbestimmung über 8 Wochen oder eben Gelegenheitsblutzucker bei entsprechendem Risikokollektiv. Für die normalen Bevölkerung oder normale Schwangere steht in den Mutterschaftsrichtlinien ein oraler Glukosetoleranztest zur Verfügung, der in der Woche 24 bis 28 durchgeführt wird. Das heißt also, wir entdecken den dann, weil wir da den Test machen, weil man muss sagen, jeder Test hat auch seine Spezifität und Sensitivität. Und in der Woche 28 bis 32 ist dieser Test am sensibelsten. Nur wenn wir noch später testen, können wir noch später dann gegenregulieren. Deswegen hat man sich geeinigt, 24 bis 28 hat man immer einen guten Zeitraum, dass man hinterher noch gut testen kann, was machen kann, falls man noch irgendwelche Insuline geben muss, Ernährungsumstellung, das dauert ja auch, dass man dann das in dem Zeitraum macht, um nach hinten raus sozusagen noch eine gute Position zu haben, was zu verändern.
Das ist der sogenannte Schlucktest, von dem Sie dann sprechen, ne? Der dann in dieser Zeit gemacht wird?
Also man nennt ihn oraler Glukosetoleranztest.
Okay. Und der andere, wenn man dann sozusagen bei Verdacht schon mal eher testen würde, das ist dann einfach eine normale Blutuntersuchung?
Also man macht einfach einen Gelegenheitsblutzucker. Wichtig ist, dass man den aus dem Blut macht, aus dem Vollblut und nicht mehr so, wie wir das früher kennen, mit dem Pieksen. Oder ein HbA1c, das ist auch aus dem Blut. Dann sagt Blutzucker.
Da wird mir einfach Blut abgenommen sozusagen und getestet. Okay. Wie häufig ist denn Schwangerschaftsdiabetes? Gibt es da Zahlen?
Da kommt ungefähr 15% vor. Das scheint nicht so wahnsinnig viel zu sein, aber ich habe das Gefühl, es nimmt auch zu. Liegt auch insbesondere daran, dass die Frauen, die schwanger werden, älter werden, vielleicht auch ein Risiko haben genetisch, weil Eltern in der Familie oder Großeltern auch einen Typ-2-Diabetes haben oder übergewichtig sind.
So, da sind wir schon bei den Faktoren, die das Ganze begünstigen. Übergewicht scheint ein Faktor zu sein.
Genetisch natürlich. Also wenn man Südostasien, Bahrain zum Beispiel, haben wir fast 30-40% aller Frauen, die haben Gestationsdiabetes.
Oha.
Also da ist eine genetische Komponente auch wohl zusätzlich dann zu der Ernährung. Ne? In Asien süßer Klebereis und alles, was die da so mit ihren Soßen haben. Also das wird das dann alles begünstigen. Also auch da muss man sagen, Gestationsdiabetes ist bestimmt so ein multifaktorielles Geschehen. Also man kann das nicht reduzieren auf einen Faktor. Wir haben auch schon ganz schlanke junge Frauen gehabt, die Diabetes haben. Die sind dann ganz betrübt natürlich. Also man kann nicht sagen, du kriegst das und du kriegst das nicht im Vorfeld. Gut ist aber, dass wir es testen, weil für die Kinder hat das ja durchaus auch eine Konsequenz. Und gut ist, dass wir es wissen, auch wenn das für die Frauen halt nervig ist, weil sie halt immer Blutzucker testen müssen. Ne? Die müssen noch mehr zum Arzt gehen. Sie werden halt genau kontrolliert. Also das ist so ein bisschen Fluch und Segen an der Stelle, ne?
Sie haben gesagt, multifaktoriell, was spielt denn noch mit rein? Alter ist eben schon gefallen. Was für Faktoren spielen noch mit rein, die das Ganze begünstigen können, dass es ausbricht in der Schwangerschaft?
So ein Blutdruck zum Beispiel, mehrere Fehlgeburten, vorangegangene, auch vorangegangener Schwangerschaftsdiabetes in Schwangerschaften, die vorher waren. Dann würde man tatsächlich sogar auch früher einen Test machen und nicht ab der 24. bis 28. Woche, um zu gucken, ob es eventuell vorher nötig ist zu intervenieren. Oder eine Ernährungsumstellung zu machen oder gleich mit Insulin. Also das ist auch ein Faktor.
Große Kinder zum Beispiel, ne? Ab 4.500 Gramm geborenes Kind sollte man in der Folgeschwangerschaft halt auch ein bisschen eher nochmal gucken oder genauer hingucken. Vielleicht hat man es eben nicht entdeckt, weil man nicht in dem Fenster war. Also wir haben durchaus nochmal die Chance für eine zweite Schwangerschaft genauer und intensiver hinzugucken. Frauen, die schon mal eine Totgeburt hatten in der Anamnese. Also wie gesagt, das ist so richtig gut geklärt ist es nicht, weil du hast gerade gesagt, 3 Fehlgeburten und mehr. Also es macht ja erstmal keinen Sinn, dass man denkt, hä, was hat das für einen Zusammenhang? Also da gibt es jetzt auch nicht eine schlaue Erklärung, wo man, was man den Frauen sagen kann, woran die Fehlgeburt zum Beispiel gelegen hat oder dass die an den Zucker gelegt, weil das untersuchen wir ja nicht. Man korreliert nur bestimmte Faktoren zum Gestationsdiabetes, findet das raus, aber ich glaube, man muss dann so diese Gesamtschau einfach sich angucken.
Und wenn solche Risikofaktoren, von denen ihr jetzt gesprochen habt, wenn ich mit denen in die Schwangerschaft starte, dann würde man vielleicht auch schon mal einen Frühtest machen sozusagen.
Da würde man schon einen Frühtest machen.
Welche Rolle spielt denn die Ernährung vor der Schwangerschaft?
Also grundsätzlich Ernährung ist eigentlich das A und O schlechthin. Ob schwanger, ob alt, ob jung, ganz egal. Also Ernährung ist grundsätzlich eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Sollte selbstverständlich sein, ist es aber überhaupt nicht. Und ja, natürlich, je gesünder sich eine Frau vorher ernährt hat, desto besser. Aber es schließt nicht aus, dass sie nicht einen Schwangerschaftsdiabetes bekommen kann.
Aber ich finde das Gute, wenn eine Frau schwanger ist, also wenn sie dann kommt und was hat, sie ist ja unheimlich motiviert, was zu ändern, ne? Weil sie es für sich und für das Kind tut. Das ist also eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo wir anfangen können, nochmal Ernährung anzupassen. Ne? Und das ist ja, was du eigentlich als erstes mit den Frauen auch machst. Also so für die, und nicht nur für die Frau, sondern dann für die gesamte Familie zu sagen, hier, guck da nochmal hin, wie sieht die Ernährung aus, wo kann man anpassen. Bewegung ist natürlich auch nochmal, ne? Also würde ich mal zum Thema Ernährung fast dazu zählen. Also wo kann man ansetzen, was kann man tun? Also wir sehen die Frauen in der Schwangerschaft. Wir sehen sie halt vorher nicht, weil jemand, der schwanger werden will, der setzt die Pille ab, aber ändert ja in der Regel nicht seine Ernährung und seinen Lebensstil. Also die nehmen vielleicht alle noch Folsäure, aber so mehr.
Viele wissen auch gar nicht, dass sie sich nicht gesund ernähren. Also es wird viel Junkfood gegessen, viel unterwegs, irgendwas von irgendwelchen Bäcker oder eine Tüte aufgemacht und da hat das ganze Zeug gegessen oder Getränke getrunken, die viel zu süß sind. Und dann denken die, es ist eine ausgewogene Ernährung, weil ich ja jeden Tag was anderes esse. Oder Convenience Food, also Essen außer Dose so ungefähr. Oder Tiefkühlprodukte, die sind alle so dermaßen verändert. Und wenn man sich da mal die Zutatenliste anguckt, dann sieht man, was da drin ist. Und das kennen viele Frauen so, weil es schnell geht, sind berufstätig. Also selbstgemachtes Essen, selber kochen. Viele Frauen wissen nicht, wie das geht. Darum haben die auch, wenn jetzt sie diese Diagnose bekommen haben, oft Schwierigkeiten, wirklich die Ernährung so umzustellen. Und die kriegen dann auch einen gewissen Vorlauf, diese Frauen. Da müssen sie aufschreiben, was sie zu Hause essen, was für ein Leckerlein dabei ist, ob da ein Eis da war, ob da ein Croissant mit Schokolade, ganz egal, es sei ihnen alles gegönnt. Aber es gibt eben bestimmte Sachen, die treiben den Blutzucker hoch, weil zu viele Kohlenhydrate sind und Kohlenhydrate. Das wird im Körper in Zucker verändert und das treibt die Blutzuckerwerte hoch. Und je besser und ausgewogener, ballaststoffreicher sie essen, desto besser ist es halt einfach. Das merkt man an den Blutzuckerwerten und auch ein bisschen am Gewicht.
Mhm. Klar, verständlich. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Diagnose. Das Wort Glukosetoleranztest ist gerade gefallen. Wie läuft sowas ab?
Die Frauen müssen nüchtern kommen. Sollen sich vorher auch einen Tag vorher, also ab Abend nicht mehr viel bewegt haben, bleiben auch 2 Stunden dann sitzen, ob in der Praxis oder in der Klinik. Dann wird erstmal ein nüchtern Blutzucker genommen. Dann trinken sie 75 Gramm Glucose, also in Wasser aufgelöster Zucker, ist quietschesüß das Zeug. Und nach einer Stunde wird ein weiterer Test gemacht und nach einer weiteren Stunde der zweite, also oder quasi der dritte Test. In der Zwischenzeit wieder nicht bewegen und je nachdem, wie das Testergebnis ist, ist entweder klar, auch bei einem auffälligen Test ist schon bereits ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Und ab einem bestimmten Wert kann es sogar sein, dass man bei einigen Frauen einen nicht bisher erkannten Typ-2-Diabetes entdeckt.
Ach, das ist ja verrückt. Okay, das ist dann sozusagen so ein Zufallsbefund im Falle bei der Untersuchung.
Ja.
Okay.
Man muss natürlich sagen, dass mal in Deutschland haben wir noch einen 50 Gramm Glukosetoleranztest vorgeschaltet. Da sind wir in Deutschland einmalig sozusagen. Wie muss ich das? Also eigentlich ist der 75-Gramm-Test der genaueste Test, um Gestationsdiabetes oder eben Diabetes festzustellen. Jetzt ist das natürlich, wie Benita schon beschrieben hat, ne, ziemlich aufwendig. Die Frauen müssen 8 Stunden nüchtern sein, die sollen sich nicht bewegen, die sollen 3 Tage vorher gesund und nicht fasten, sondern gesund und normal essen. Und dann müssen sie nüchtern zum Arzt, dann müssen sie da 2 Stunden sitzen. Also ich kann nur sagen, diese Flüssigkeit ist nicht wirklich lecker.
Nee.
Und wenn man die nüchtern trinkt und schwanger ist, dann wird es schon auch manchmal einer ein bisschen übel.
Auch wenn es süß klingt, ist es nicht so.
Ja, genau, es ist sehr süß. Dann hat man sich geeinigt, dass man 50 Gramm Test macht. Das heißt, es ist weniger Zucker und die Frauen können tagsüber kommen und brauchen keinen nüchternen Wert, trinken das und wird nach einer Stunde ein Wert gemessen. Das ist natürlich für den Ablauf her, auch für die Frauenarztpraxen, die dann da ein paar Frauen haben, die können dann irgendwann ihre Termine kriegen, die müssen nicht vorher nüchtern sein, dann trinkt man das und nach einer Stunde wird ein Blutzucker bestimmt und dann war es das. Und wenn der auffällig ist, also über 135 Milligramm pro Deziliter, dann müssen Sie in Deutschland 75 Gramm nachholen. Manche Frauenärzte machen das oder eben beim Diabetologen gemacht und dann wird der nochmal nachgeschaltet. Es kann also sein, dass der 50 Gramm Test auffällig ist und der 75 nicht.
Okay, also die Sicherheit gibt dann der zweite Test eigentlich erst, die 100%ige Sicherheit, ne?
Genau.
Aber wenn da ein Zufallsbefund Diabetes auch sein kann oder auch die Diagnose überhaupt erst gestellt wird, dann haben ja Frauen in der Regel keine Symptome. Eigentlich bleibt das unentdeckt bis zu dem Test.
Ja.
Genau. Verrückt. Die haben keine Bauchschmerzen,
nein,
keine Verdauungsprobleme.
Nein. Wenn der so mit den moderaten Werten ist, die eben gemessen werden oder in dem Bereich, wo in einem Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wird, dann sind das relativ moderate Werte. Da hat man keine Symptome. Und wenn man Symptome hat, weil vielleicht ein verkappter Diabetes dahinter steht, dann denken vielleicht die Frauen, es hat was mit der Schwangerschaft zu tun, dass sie eben müde sind, abgeschlagen, viel trinken müssen, auf die Toilette müssen. Ja, ich meine, es ist ja ab der 24., 28., dann ist der Bauch auch schon kräftiger. Dann verstehen die das nicht ganz, dass das damit was zu tun hat. Nein, es macht, also die Frage war, macht Symptome? Nein, macht es nicht.
Oh, das ist gefährlich wahrscheinlich auch, ja, diese Krankheit. Ne?
Ja, deswegen ist das gut. Wir haben ja in Deutschland lange gekämpft, ne, dass wir diesen dass wir überhaupt ein Screening kriegen. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Vorhin Igel-Leistung.
Genau.
Oh, das ist ja verrückt.
Und daher ist das für die Frau und für die Frauengesundheit gut, aber in erster Linie ist es natürlich auch für das Kind gut, ne, weil die werden schon anders gemonitort und eben, dass die Kinder so groß werden, das will man damit halt verhindern. Und ich glaube, für die Frauen ist das ganz gut, ne? Wenn sie essen und dann messen und dann sehen, die Weintraube ist ja mal krass, was da mit meinem Blutzucker passiert. Also ich glaube, dann kann man auch wieder ein anderes Körpergefühl kriegen. Mhm. Also von daher ist das auch schon ganz hilfreich. Oder der Reis oder Melone. Also da, wenn man da merkt, oh wow, ich esse nur ein Stück Melone und mein Blutzucker geht durch die Decke und man merkt das gar nicht. Also ich glaube, dass das schon auch ein guter Lerneffekt ist.
Und denkt da, ja, man tut was
und gut. Genau, das wollte ich gerade sagen. Frauen denken natürlich berechtigt, ja, ich brauche Vitamine, ich esse jetzt ganz viel Obst.
Ja, ja.
Ja, gut, es gibt in Gemüse auch Vitamine drin, aber Obst ist halt eben auch süßer, schmeckt auch leckerer. Dass das aber genau die Krux ist, das verstehen sie vielleicht noch nicht. Aber das kriegen sie dann, das wird ihnen dann gesagt.
Welche Folgen kann denn ein unbehandelter Schwangerschaftsdiabetes haben? Sie haben gerade beide schon von großen Kindern gesprochen. Das scheint eine typische Folge zu sein, wenn der unbehandelt bleibt.
Ich finde diese Vorstellung, ich habe einen hohen Blutzucker, das ist wie, ich gebe meinem ungeborenen Kind einen Lolli in die Hand und das leckt daran. Also ich meine, das ist das, was passiert. Also Zucker geht fupp zum Baby, über die Plazenta zum Baby. Das kriegt das Baby halt voll ab. Das freut sich natürlich, ne, über so viel Lollis, sage ich mal, Zucker. Das ist das eine. Aber die Frauen in der Schwangerschaft, die haben halt auch ein Risiko für Frühgeburten. Die haben ein Risiko dafür, dass sie Zahnveränderungen haben, so Parodontose, und wird damit in Verbindung gesetzt. Harnwegsinfekte, Nierenbeckenentzündung, also zahlreiche Infektionen werden mit der Schwangerschaft und Diabetes in Verbindung gesetzt. und die großen Kinder.
Ja, also die Sache mit dem Lolli, das Kind freut sich vielleicht, aber die Bauchspeicheldrüse vom Kind, die freut sich besonders, denn die produziert, weil wenn das Kind zu hohe Werte hat, bedingt durch die Mutterswerte, dann produziert das Kind eben selber Insulin und für das Kind ist das ein Masthormon. Das heißt, es wird dick dadurch, gewinnt mehr Körperfett und kriegt einen dicken kleinen Bauch und wird einfach groß.
Und das im Bauch schon, ne?
Und das schon im Bauch. Und man muss das so sagen, dass die Kinder sich auch an Zucker gewöhnen, schon im Bauch der Mutter und über das Stillen auch. Das nimmt die Gewohnheit der Mutter schon auf. Weiß überhaupt noch nichts von der Welt, weiß aber, oh, es gibt Süßes.
In der Epigenetik, intrauterine Programmierung, das sind so die Stichworte. Da ist man groß am Forschen, aber man muss halt schon auch im Zusammenhang, unabhängig natürlich über Ernährungsgewohnheiten, ne? Wenn man jetzt halt bei einer in einer Familie wohnt, die eben so essen, wie Benita da schon erzählt hat, und da kommt ein Kind rein und die Ernährung wird sich nicht umgestellt. Natürlich essen die dann so, wie sie es von ihren Eltern vorgelebt kriegen, ne? Also zusätzlich zu dem, dass sie dann bei der Geburt schon groß waren.
Mhm. Sie haben auch gerade ganz viele Infektionen angesprochen, die sozusagen bei der Mutter dann in der Schwangerschaft auftreten könnten, Harnwegsinfektionen und so weiter. Woran liegt das? Haben die geschwächtes Immunsystem? Oder?
Genau, man sagt also, dass der Zuckerstoffwechsel schon auch aufs Immunsystem geht. Also es gibt ganz viele Zellen, die dann in der Plazenta sind, die Infektionsparameter ohne Bakterien, ne, aber anzeigen, sodass man irgendwie so eine latente Infektionssituation hat bei der schwangeren Frau, also in der Plazenta und natürlich in allen Schleimhäuten, in allen Situationen. Auch das merkt man nicht. Wir können das auch nicht nachweisen. Also wenn wir der Frau Blut abnehmen, hat sie nicht hohe Infektionsparameter, wie wir es sonst machen. Also wir sehen es nicht, aber das wird wahrscheinlich als Ursache genommen, weil auch eine Harnwegsinfektion in der Schwangerschaft wird selten wirklich festgestellt.
Mhm. Weil die Frauen sowieso häufig auf Toilette müssen.
Weil sie häufig zur Toilette müssen, weil die Systeme schön weit und geweitet sind, sodass man das gar nicht unbedingt so feststellt. Also auch da gibt es einen Zusammenhang mit Diabetes halt, der dann das noch sozusagen potenziert.
Ach, sehr spannend. Gebe ich meinem Kind dann auch sozusagen mit, dass es eventuell Diabetes kriegen könnte? Haben die Kinder erhöhtes Risiko, an Diabetes 1 oder 2 zu erkranken?
Also 1 nicht, auf keinen Fall. Also
okay. Mhm.
Diabetes 1 und Diabetes 2, das ist so unterschiedlich wie Apfel und Birne. Das ist beides
gut. Das ist eine Krankheit, ne? Eine Autoimmunkrankheit?
Ja, Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung und Typ 2 ist Lifestyle-bedingt, genetisch bedingt, Übergewicht, was mit dem Lifestyle oder aber auch Genetik bedingt ist oder metabolisches Syndrom mit dem Bluthochdruck, Übergewicht und dann setzt sich als dritte Schwester oft ein Diabetes mit drauf. Und Kinder können tatsächlich auch, gerade wenn sie sich nicht gut ernähren oder nicht gut ernährt werden, nicht genug bewegen, sich auch schon einen Typ-2-Diabetes bekommen. Das heißt, früher hieß der Altersdiabetes, das heißt heute nicht mehr so.
Als Kind verrückt.
Als Kind, als Jugendlicher.
Okay. Es muss dringend behandelt werden in der Schwangerschaft, damit sozusagen die Risiken für Mutter und für Kind.
Genau. Und die Aufklärung muss auch den Müttern gegeben werden, dass eventuell irgendwann ihre Kinder die Möglichkeit haben könnten, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln und die müssen aufgeklärt werden. Die sind dann, wenn sie erwachsen sind, selber dazu verantwortlich. Aber das ist natürlich jetzt schon sehr weit gedacht, aber das ist Aufklärung.
Ja, was ich auch meinem Kind mitgebe, ne?
Ja.
Welcher Verantwortung ich trage, ne?
Ja.
Was passiert mit der Mutter nach der Geburt? Hört dieser Schwangerschaftsdiabetes automatisch auf?
Ja.
Ja, ja. Tatsächlich?
Also in der Regel ja. In der Regel, und da kann man die Mütter tatsächlich beruhigen, ist der zum Zeitpunkt, sobald die Plazenta, das Baby aus der Mutter raus ist, ist der Diabetes vorbei. Aber 50% der Frauen können tatsächlich im Laufe der nächsten 10 Jahre einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Das heißt, Aufklärung, wichtig, dass die auch nachbetreut werden. Und nach so einer Geburt, ja, beim normalen Schwangerschaftsdiabetes oder beim Schwangerschaftsdiabetes wird nach der Geburt nochmal 2 Tage danach Blutzucker gemessen. Da können aber auch manchmal noch etwas erhöhte Werte vielleicht einer sein dabei. Sollte nicht, kann sein. Aber in der Regel sollen die 6 bis 10 Wochen nach der Geburt nochmal zum Diabetologen gehen und diesen 75 Gramm Glukosetoleranztest wiederholen. Das Problem ist, dass die Frauen dann das Baby ja schon haben. Das Baby ist gesund, die sind happy, die haben vielleicht noch 1, 2 Kinder zu Hause, die sind beschäftigt. die denken da nicht mehr dran. Die haben das verdrängt, vergessen und kommen nicht mehr. Und man hat auch nicht mehr, ja, klingt jetzt komisch, Zugriff auf diese Frauen. Und die gehen verloren und dann kriegen die vielleicht irgendwann unentdeckt, ohne Symptome erstmal und dann mit Symptomen Typ-2-Diabetes.
Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt.
Ja.
Ne? Frau Dr. Morfeld, Sie haben gerade angesprochen, dass es auch Risiken wie Frühgeburt, Geburtskomplikationen, sowas gibt. Woran liegt es dann, weil das Kind so groß ist?
Naja, man muss sagen, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kinder wirklich groß sind. Ne? Also früher hat man ja die Rubenskinder genannt. In Deutschland sagen wir, Kinder über 4500 Gramm sind die großen Kinder. Die Amerikaner haben jetzt 4, 7 bis 5 schon fast als wirklich große Kinder definiert. Aber nicht jedes Kind, was über 4000 Gramm wiegt, ist deswegen diabetisches Kind. Also es gibt halt auch große Eltern, es gibt große Familien, wo die alle groß sind. Also man kann das jetzt nicht nur auf den Diabetes schieben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die allermeisten Frauen mit Diabetes, wenn sie gut eingestellt sind, überhaupt gar keine großen Kinder haben. Man hat eine Zeit lang tatsächlich das Bauchfett sonografisch gemessen, um zu gucken, ob das mehr als 1 Zentimeter ist. Und man versucht, Bauch gegen Kopf nochmal im Ultraschall eine Relation festzustellen. Man hat das dann aber wirklich ein bisschen verlassen, weil das hat einfach keine Konsequenz. Aber wir haben halt nicht mehr Informationen. Also wir gucken da drauf, aber ich würde mal sagen, dass große Kinder, vielleicht 8 bis 12%, wirklich so, die wirklich über 4, 5 sind von den diabetischen Müttern. Man muss sagen, dass die Familien sich auch in der Schwangerschaft in der Regel gut umstellen lassen. Also die stellen ihre Ernährung, die Blutzuckerwerte sind bei den allermeisten tolerabel. Ne?
Ja.
Kommen wir mal zu dieser Phase in der Schwangerschaft. Ich habe jetzt sozusagen das Ergebnis, ich habe Schwangerschaftsdiabetes. Durch den Test wurde das festgestellt, was passiert als nächstes, also im Doing, in der Praxis. Das heißt, der niedergelassene Gynäkologe stellt das jetzt fest und was mache ich dann als Mutter?
Dann wird man zum Diabetologen überwiesen.
Okay.
Das muss ein Spezialarzt, ein Facharzt für Diabetes, für Diabetologie machen, beziehungsweise die Diabetesberaterin. Und dann werden die Frauen ernährungsmäßig aufgeklärt. Das heißt, eigentlich bekommen sie zu Anfang ein Blutzuckermessgerät. Wird ihnen gezeigt, wie man regelmäßig bis zu 7-mal am Tag einen Blutzucker messen muss. Und dann machen sie das erstmal eine ganze Woche lang und ohne ihre Ernährung umzustellen, um einfach zu gucken. Und sie müssen die Ernährung aufschreiben, das alles, was sie essen. Und dann sieht man anhand des Gegessenen und der Werte, wie die Werte dann entsprechend sich verhalten. Und dann kann man anfangen, mit der Ernährungsberatung umzustellen, was Besseres auszutauschen, überhaupt eine gesunde Ernährung erklären, was das Ganze bedeutet.
Und was ist das wichtigste Ziel von so einer Ernährungstherapie?
Manche Frauen denken, indem sie Kohlenhydrate weglassen, ja, dann sind die Werte natürlich niedrig. Aber sie brauchen Energie. Die müssen eine ausgewogene Ernährung mit Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten haben. Das müssen komplexe Kohlenhydrate sein, ballaststoffreich, Vollkornbrot, Gemüse, keine Smoothies, weil das ist so viel Obst und Zucker, was da drin ist, das überschwemmt alles und dann gehen die Werte gleich hoch. Gemüse ja viel, auch als Snacks oder Eiweiß, Joghurt, solche Sachen. Obst können die auch so zwischendurch am Tag auch mal snacken, eine kleine Handvoll, auch in Form von Beeren. Und dann, wenn sie hören, dass sie doch trotzdem noch eine gewisse Alternative haben und einfach was austauschen müssen, dann sind sie dann schon etwas entspannter, die Frauen.
Das glaube ich. Also diese klassische Low-Carb, in Anführungszeichen Diät, die eine Frau macht, um Gewicht abzunehmen, das ist es gar nicht in der Schwangerschaft, sondern komplexen Kohlenhydrate, die trotzdem Energie liefern, wahrscheinlich auch wichtig fürs Kind dann im Bauch. Ne?
Und die Menge. Viel hilft jetzt nicht viel, sondern es ist dann wirklich vollkommen Produkte wie Brote, vielleicht 2 Scheiben oder ein Brot mit Quark und etwas Marmelade, das alles 3 an Fett und Süßem und Kohlenhydraten zusammen ist, okay. Aber nicht weglassen.
Und die messen dann mit so einem, ja, mit einem Diabetes-Messgerät, wie man das kennt, wie es auch der Diabetiker macht oder kriegen die so einen Patch an den Arm oder wie haben die dann unter Kontrolle, okay, das war jetzt gut, das war jetzt vielleicht gerade nicht gut, wie kann ich denn dann gegensteuern, wenn ich merke, oh, ich habe es übertrieben mit meinem Croissant, was mache ich denn dann?
Ja, wenn sie wissen, dass das Croissant den Wert erhöht hat, gibt es kein Croissant mehr. Die Frauen können durch das Messen sehr gut erkennen, was eben, das hattest du ja schon gesagt, wie reagiert der Blutzucker auf das, was sie essen? Und dann können sie auch Rückschlüsse ziehen. Ist das möglich, dass ich das weiter esse oder muss ich das austauschen? Das ist das eine. Und ja, so ein Blutzuckermessgerät, da piekst man sich in den Finger. Wie gesagt, 6-mal am Tag. Das ist sowas, was Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker benutzen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass Frauen einen Sensor an den Arm gelegt bekommen. Da ist so ein kleiner Faden, der misst nicht im Blut, sondern im Zwischenzellgewebe und der liegt für 2 Wochen da und dann gibt es den Wert aufs Handy und dann müssen die nicht passungsblutig messen. Auch eine feine Sache.
Aber in der Schwangerschaft, also zahlen die wenigsten Kassen das, muss man einfach sagen, die kriegen das nicht.
Sei dann sehr schwer einzustellen, also und wenn dann mit Insulin.
Ja, dann muss man schon viele Anträge stellen. Also im Moment ist das noch diese klassische Methode. Aber was ich nochmal zum Essen sagen wollte, also was die Frauen wirklich dann nicht hungern sollen, ne? Also die sollen ganz klassisch ernährt werden so oder sich ernähren, wie Benisha es gesagt hat. Es gibt dann immer mal so einen Hype, ne? Ja, keine Kohlenhydrate und kein dies und kein das. Dann denkt man, oh ja, das hört sich toll an, ich probiere das. Die alte, gute, gesunde Ernährung, wie wir sie vielleicht auch alle verloren haben oder denken, was ist das langweilig, die ist es halt einfach. Und wie gesagt, das Hungern, das ist gar nicht gut, weil wenn die Frau in so einen Hungerstoffwechsel kommt, auch das geht auf die Kinder. Das mögen die auch nicht.
Was hätte das für Auswirkungen auf das Baby?
Das weiß man nicht so genau, weil also man muss, da hat man nur so Ideen von jetzt Hungerjahren, ne, die wie wir sie im Zweiten Weltkrieg hatten oder so, dass die dann halt auch eher klein werden und dass die Kinder sich nicht gut bewegen. Auch schon im Bauch der Mutter, aber ich meine, das ist ja nicht, was wir, also wenn sie mal ein bisschen hungert, heißt das ja nicht gleich, dass das jetzt sofort bei Auswirkungen auf das Kind hat. Das wäre jetzt wirklich bei Extremdiäten, aber ich glaube nicht, dass man als Schwangere jetzt im westlichen Land das macht.
Okay, also ich sehe, mein Blutzucker steigt an, das Nahrungsmittel war nicht gut, ich tausche es aus. Gibt es auch einen Fall von Schwangerschaftsdiabetes, wo das nicht reicht, wo ich vielleicht Medikamente zuführen muss, also eine extreme Form des Schwangerschaftsdiabetes?
Das ist also nicht eine extreme, sondern das ist immer noch der Schwangerschaftsdiabetes. Aber wenn es eben mit der Ernährungsumstellung nicht klappt und Bewegung, hatten wir zu wenig jetzt Bewegung sollen.
Meine nächste Frage.
Das wäre die nächste Frage, da kommt man dann dahin. Die ist eben auch unbedingt, muss eingebaut werden. Dann hilft nichts, um die Blutzuckerwerte runterzuholen, kann man nur Insulin geben. Und dann übt man ganz langsam und das ehrlich, das Pieken mit dem in den Finger, das blutige Messen, das tut ein bisschen mehr weh als das mit der Insulinnadel.
Und dann spritzen die sich sozusagen
selber. Und dann spritzen sie sich das selber. Wenn sie es einmal überwunden haben, dann was, das war's? Ja, das war's.
Und das ist okay für die Entwicklung des Kindes im Bauch?
Ja.
Das hat keine Auswirkung?
Nein.
Ich finde, Insulin ist ein tolles Zeug. Also ich finde das ein super Medikament.
Ich finde, es riecht auch gut. Also das Insulin von der Mutter oder das, was sie spritzt, die Mutter an Insulin, das geht nicht zum Kind rüber. Im Gegenteil, ihre Werte wären gut und die Werte des Kindes wären auch gut. Das Kind kriegt das überhaupt gar nicht mit, ist kein Medikament fürs Kind.
Es ist ja im Endeffekt ein Stoff, den der Körper ja eigentlich sonst selber produziert, ne?
Genau.
Ich finde das hilfreich, wenn man merkt, man kommt mit Ernährung und mit Bewegung gar nicht weiter. Also und ich, das frustriert ja auch, ne? Ich esse dies und kann das nicht. Und es gibt auch Frauen, die dann irgendwann sagen, boah, ich kann schon gar nichts mehr essen. Also, und dann können sie nicht schlafen, weil sie sich Gedanken machen, was sie essen sollen. Also ich finde, dann ist es doch super, ein Insulin zu geben, zu sagen, so, komm, wir steuern hier gegen. Also am Ende dann entspannter. Ja, man muss sich spritzen für den Zeitraum der Schwangerschaft. Aber es ist dann entspannter, als dass man sich dann irgendwann nur noch ums Essen oder um den nächsten Blutzuckerwert kreist. Also das, glaube ich, ist...
Das ist dann auch irgendwie Stress für die Mutter, der sich vielleicht auch nicht gut aufs Kind aus. Also
sie soll auch Spaß in der Schwangerschaft haben. Dann gehört das Essen dazu. Und wenn sie sich da so einschränken muss, dann ist dieser Support mit dem Insulin wirklich ein Segen.
Und das würde der Frauenarzt dann verschreiben?
Der Diabetologe. Diese Frauen werden dann regelmäßig in die Praxis oder in die Klinik, je nachdem, einbestellt. Und dann wird eben geguckt, wie ist der Blutzucker mit dem Insulin, wie verhält es sich? Die Werte müssen gut sein. Ob die das mit Essen hinkriegen oder mit Insulin ist völlig wurscht oder Bewegung. Hauptsache, die Werte sind gut.
Wie kann denn Bewegung helfen in dem Falle?
Es kurbelt den Stoffwechsel an. Also Bewegung heißt jetzt nicht, von hier nach da 5 Minuten gehen. Ne? Also wir wissen, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird nach einer halben Stunde, also gut, besser wären 40 Minuten und das reicht auch dann der Spaziergang. Also die müssen jetzt nicht anfangen zu joggen oder irgendwie nee, Berg zu steigen, sondern eine rasche, ausdauernde Bewegung.
Regelmäßig in der Woche 150 Minuten in der Woche Sport machen. Das kann Yoga, das kann Pilates, das können 10.000 Schritte am Tag sein, sollte man vielleicht sowieso machen. Die Bewegung in der Schwangerschaft sollte nicht die einzige nur in der Schwangerschaft sein, sollte man davor und danach machen. Bewegung wie Ernährung gehört eigentlich essentiell zum Leben dazu.
Und Sie haben gerade gesagt, Stoffwechsel wird angekurbelt und das bedeutet dann was im Körper auf dem Blutzuckerwert? Was passiert dann im Körper?
Der geht da wieder runter.
Kann man tatsächlich auch den Frauen mit auf den Weg geben, zu sagen, ja gut, du hast gemerkt, der Wert ist noch ein bisschen nach dem Essen nach oben gegangen, mach's mal so, iss Und nach einer Stunde nach Beginn des Essens wird die Messung gemacht. Nach dem Essen die Messung. Dann sollen sie in der Zwischenzeit ein bisschen spazieren gehen. Und dann geht der Wert runter und dann ist der Wert gut. Hört sich ein bisschen komisch an, als wenn es so ein bisschen ein Trick ist. Ja, aber es ist der Trick. Dann hat sie eben Energie verbraucht und der Wert ist dadurch runtergegangen. Auf natürliche Weise.
Also wir sehen das ja in den Kliniken auch oft, wenn die Frauen in der Klinik sind, weil sie Wehen haben oder so, dann liegen sie mehr im Bett und dann gehen sofort die Blutzuckerwerte hoch. Also Mobilisation, auch wenn ich Frühgeburtsbestrebungen habe, ist auch das A und O.
Also ein Klinikaufenthalt für schwangere Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes ist grundsätzlich natürlich für gar keinen, für niemanden besonders angenehm. Aber das Essen in Kliniken, ich kann es nur sagen, ich sage den Frauen beziehungsweise den Männern, die sollen Joghurt mitbringen, die sollen Gemüse mitbringen, Vollkornbrote, Eiweißbrot, denn das gibt es leider, das gesunde Zeug nicht in der Klinik. Und dann werden die Werte auch so ein bisschen realistisch wie zu Hause. Sonst gehen die echt durch die Decke, das muss man leider sagen.
Wenn eine Frau so eine Diagnose bekommt, ist das bestimmt erstmal ein Schock. Was gibt ihr diesen Frauen mit auf den Weg?
Also als erstes beruhigt man die Frauen natürlich und sagt, das ist das Ganze, also man ist schon sehr, sehr empathisch, weil es geht um ihr Baby, was sie gesund auf die Welt bringen wollen und dass sie zum Beispiel keine Schuld daran haben, dass sie nicht zu viel an Süßigkeiten vorher gegessen haben, dass es das ist und dass, wenn sie die Werte in einem Normbereich halten, egal wie sie das eben machen, mit Ernährung, Insulin oder Bewegung, dass es dem Kind wunderbar geht.
Gibt es Untersuchungen, die ihr vor der Schwangerschaft hinsichtlich diesem Thema empfehlen würdet?
Ich glaube, dass wir mit der Umstellung des Lebensstils schon viel erreichen würden.
Nochmal ein kleines Randthema zum Schluss. Prädiabetes. Es gibt tatsächlich häufig Frauen, die jetzt öfter diese Diagnose bekommen. Eine sogenannte Insulinresistenz, kann man damit und wie kann man damit in die Schwangerschaft starten und was sollten diese Frauen beachten?
Ja, also wie es heißt schon, Prädiabetes ist die Vorstufe von einem Diabetes, der sich entwickeln kann. Das ist immer noch ein Prädiabetes. Das heißt, die Werte und auch dieser Langzeitwert HbA1c ist immer noch unter dem manifestierten Typ-2-Diabetes. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ja, Einziges, was man machen kann, ist eben Ernährungsumstellung, Bewegung, ich wiederhole mich, und eventuell Gewichtsabnahme.
Aber man muss sagen, dass die Frauen mit Prädiabetes nicht zu 100% Gestationsdiabetes kriegen.
Nee.
Ah, okay.
Also das,
also sie haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit oder wie?
Ja, haben die schon. Ne? Also das ist ja jetzt das PCO, aber die haben nicht zu 100% Diabetes. Das muss man jetzt irgendwie nicht verstehen, aber so ist es halt mal. Also an der Stelle, ne, muss man sagen, wissen wir halt auch noch nicht alles, haben wir auch noch nicht alles hundertprozentig aufgeklärt. Also selbst Prädiabetes, wenn die Frauen unter Metformin, also unter bestimmten Medikamenten sind, und die dann absetzen, heißt das nicht, dass sich daraus automatisch ein Gestationsdiabetes entwickelt. Kann sein, ja, das ist bestimmt höher als bei einer normal gesunden Frau, die gar nichts hat, logischerweise. Aber nicht ist sie damit schon sozusagen gelabelt auf ein Gestationsdiabetes, kann man so nicht sagen.
Ja, dann vielen, vielen lieben Dank an euch beide für diese sehr vielen verständlichen und hilfreichen Einblicke und Infos in dieses super wichtige Thema. Und da ist ja wirklich die Devise, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Die Patientinnen sind bei uns gut angebunden in der Klinik. Und an euch beide nochmal ein herzliches Dankeschön und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch.
Danke, hat Spaß gemacht.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.